erstaunlich, dass ein Parlamentarier so einen Vorschlag vorlegt.
Das ist das, was wir ja die ganze Zeit haben, ne? Dass alles im Grunde genommen zu spät kommt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizinprodukte freie Schnauze. Unser Podcast zum Medizinprodukte-Journal und heute auch wieder in gewohnter Truppe. Neben mir, Volker Lücker, sind heute an Bord
Heike Wachenhausen
und Marie Anton. Und? Guten Morgen.
Hallo zusammen. Ja, freut mich, dass wir wieder komplett sind. Worum es heute geht? Es geht um die neuen MDCG-Dokumente, Orphan Medical Devices. Es geht um Verlängerungen bei IVD-Fristen. Ein Vorschlag eines EU-Parlamentariers über die Zukunft und ein Interview mit Frau Kollegin Dr. Müller. Und wir starten am besten wie gewohnt mit Neues im Schnelldurchlauf.
Genau, da gibt es so einige Veränderungen oder Erweiterungen im Bereich der benannten Stellen. Es sind natürlich, wie zu erwarten, neue benannte Stellen benannt worden und hinzugekommen. Wir sprechen im Augenblick, Stand heute, 22. Juli, von 49 Konformitätsbewertungsstellen, die als benannte Stellen benannt worden sind. Es gibt auch noch seit Mai 2024 weitere Anträge zur Benennung als benannte Stelle. Also erwartungsgemäß wird die Zahl weiter anwachsen. Und insofern sehen wir da optimistisch in die Zukunft.
Dann eine weitere positive Nachricht. Das Team NB, das ist der Zusammenschluss der benannten Stelle auf europäischer Ebene, hat eine Branchenumfrage letztes Jahr bei seinen Mitgliedern durchgeführt und im Vergleich mit dem Jahr 2021 hat sich die Anzahl an Anträgen im Rahmen der MDR verdreifacht. Wir sprechen von fast 15.000 Anträgen im Rahmen der MDR und dieselbe Entwicklung findet sich auch bei der MDR-Zertifikaten. Da hat sich die Anzahl im Vergleich mit dem Jahr 2021 versechsfacht.
Ja, bleiben wir dabei. Benannten Stellen sind ja das quasi der Flaschenhals. Es gibt vier neue MDCG-Dokumente, 2024-6 bis 2024-9. Die beschäftigen sich alle mit der entsprechenden entsprechenden Formularen für benannte Stellen bei dem entsprechenden Preliminary Assessment Review bzw. bei dem Preliminary Reassessment Review, also quasi, wenn die benannten Stellen bewertet werden, an den Formularen wird es dann abgegeben und dann gibt es noch eine weitere MDCG, die jetzt mal nicht mit der benannten Stelle zusammenhängt, sondern in Fortsetzung dessen, was wir letztes Mal schon hatten. Es gibt ja für bestimmte Produktarten MDCG-Dokumente, die für spezifische Produkte die Vigilance-Meldung unterstützen sollen. Und da gibt es die MDCG-Guideline 2024-1-5 jetzt, die handelt über chirurgische Netzimplantate für die Urogynäkologie.
Und zusätzlich dazu gibt es eine MDCG-Guideline 2022-4. Das ist jetzt die revidierte MDCG-Guideline zu den Übergangsbestimmungen, und zwar in Bezug auf die Überwachung. Gemäß Artikel 120 MDR, also es bezieht sich nur auf die MDR und nicht auf die IVDR.
Und auch die MDCG-Leitlinie 2021-5 wurde revidiert. Es handelt sich um eine Leitlinie, die die Europäische Kommission im Jahre 2021 zur Normung von Medizinprodukten veröffentlicht hatte. Diese Leitlinie wurde jetzt im Juli 2024 überarbeitet. Da wurden neue Abschnitte über Urteile des EuGH eingefügt, sowie über das Europäische Arzneibuch und über gemeinsame Spezifikationen.
Und last but not least gibt es eine MDCG-Guideline, die sehr speziell ist und schon lange diskutiert wurde und jetzt veröffentlicht wurde. Das ist die MDCG 2024-10. Und das ist eine sehr ausführliche Leitlinie zur klinischen Bewertung von sogenannten Orphan Medical Devices. Das sind solche Medizinprodukte, von denen jährlich nur eine kleine Zahl von Personen betroffen ist, also im Bereich von Erkrankungen eingesetzt wird, von denen jährlich nur eine kleine Zahl von Personen betroffen ist.
Ja, die letzte MDCG-Guideline, Heike, mit dem Orphan Medical Devices kommt ja so ein bisschen aus dem Arzneimittelrecht. Da kennt man diese Orphan Medical Drugs oder Orphan Drugs, wie sie da genannt werden. Warum ist denn die Notwendigkeit überhaupt entstanden, hier was zu korrigieren mit so einer MDCG-Guidelines? Ich meine, die gibt es ja schon immer, die Produkte.
Ja, es ist eine spannende Diskussion gewesen, die jetzt schon einige Jahre läuft. Man hatte natürlich durch die Anforderungen der MDR die Sorge, und ich glaube, das ist auch Fakt, dass auch einige Produkte, die schon unter den Richtlinien zugelassen waren und eben gerade speziell in Bereichen eingesetzt werden, von denen eben oder Krankheitsbereichen eingesetzt werden oder diagnostischen Bereichen, von denen nur wenige betroffen sind. Und das betrifft ja auch oft Kinder und kleinere Gruppen von Personen, die dann eben nicht mehr versorgt werden können, wenn die hohen Maßstäbe der MDR ungefiltert quasi auf die Orphan Medical Devices angewendet werden. Ich glaube, es war in der Vergangenheit auch immer die Diskussion, ob man da auch die MDR selber anpasst. Aber das ist natürlich dann im Grunde ein sehr umfangreiches Vorhaben, sodass man jetzt mit dem MDCG-Dokument erstmal versucht hat, die Orphan Devices oder Orphan Medical Devices etwas näher zu beleuchten und vor allen Dingen auch ein paar Spezialitäten einzubringen. Und das ist jetzt hier ganz wichtig. Das Dokument bezieht sich ja nicht auf das Verfahren der CE-Kennzeichnung an sich, sondern auf die klinische Bewertung. Denn das ist im Grunde der, ich sage es mal so, Showstopper für viele Orphan Medical Devices. Denn die Daten, die Orphan Medical Devices, die klinischen Daten, die sie beibringen können, sind ja oft begrenzt, weil wir, das liegt ja in der Natur der Sache, oft nur wenige Personen haben, die zum Beispiel an klinischen Prüfungen teilnehmen können. Und da ist natürlich auch die Frage, wie ist die Aussagekraft dieser Daten? Und da versucht dieses Dokument, das finde ich jetzt ganz positiv, einige Limitierungen aufzulösen und den benannten Stellen und Herstellern zu helfen, den Bereich der klinischen Bewertung mit den vorhandenen Daten auszufüllen. Was ganz wichtig ist, Volker, du hattest ja eben abgestellt auf das Arzneimittelrecht. Dort haben wir aber ein Zulassungsverfahren. Dort haben wir zum Beispiel eben als Incentive auch den Unterlagenschutz für den Hersteller, der eine solche Zulassung verfolgt. Und es wird in dem Papier ausdrücklich gesagt, dass hier kein kein Unterlagenschutz existiert, wenn ich den Weg beschreite eines Orphan Medical Devices. Das ist also zugänglich für jeden Hersteller und ich kann auch parallel versuchen, natürlich ein ähnliches Produkt zu entwickeln. Und so sieht die Welt in dem Bereich völlig anders aus.
Okay, das heißt also, man versucht jetzt so ein bisschen zu retten, wenn vor allen Dingen Mittelständler sind ja oft dabei, die in dem Bereich mit
Genau.
kleinen Gruppen oder kleinen Produkten am Markt waren, wo einfach der Aufwand der Klinik oder der klinischen Daten zu groß geworden ist.
Genau. Was ich mich frage, ist tatsächlich, das will ich einfach nur mal in den Raum stellen. Wir haben ja schon viele Produkte, die auf ihrem Weg in die MDR sind oder schon dort angekommen sind oder eben abgekündigt wurden. Für mich stellt sich die Frage, was haben die benannten Stellen schon agiert nach einem solchen Papier? Also haben sie schon akzeptiert, dass es eben limitierte Daten, klinische Daten gibt? Oder eröffnet jetzt das Papier neue Möglichkeiten? Es ist natürlich ein bisschen unfair gegenüber denjenigen Herstellern, die quasi ihre Herstellung schon eingestellt haben, weil sie diesen Weg nicht beschreiten konnten. Das ist eine Frage, die sich für mich nicht beantwortet.
Das ist das, was wir ja die ganze Zeit haben, ne? Dass alles im Grunde genommen zu spät kommt. Ich meine, der Break-Even, 26. Mai 2021, ist längst vorbei. Und da musste man sich entschieden haben, auch nach der erneuten Verlängerung in 2023, musste man sich ja entschieden haben, was will man, in welche Richtung geht man, zu welchen Produkten stellt man Anträge, etc. Viele haben ihr Portfolio tatsächlich schon gekürzt und die Produkte sind weg. Und sie jetzt über so eine MDCG-Guideline möglicherweise wieder zu reaktivieren, stelle ich mir auch schwer vor. Also ich persönlich, viele, viele Mandanten, keine eigentlich, wo man sagen kann, die benannte Stelle hat hier mit Augenmaß an die klinische Bewertung gegangen. Ganz im Gegenteil, unsere Erfahrung ist schon, die klinische Bewertung ist immer der große Stolperstein in allen Konformitätsbewertungsverfahren. Sind
Richtig.
immer übermäßige Anforderungen an die klinischen Daten und an die Form und ich weiß nicht was alles. Mal schauen, ob dieses MDCG-Guideline, ob die helfen kann. Die Frage ist natürlich nur, wann ist denn Medical Device, ein Orphan Medical Device. Ne? Das ist natürlich auch die
Ja.
Frage, wie definiere ich das denn dann? Ne? Wer kann davon ernsthaft partizipieren? Ne?
Ja, zumal das Papier es wagt natürlich eine Definition. Ich meine auch mal gehört zu haben, dass es eben genau der Punkt war, der sehr schwer festzulegen war. Man hat sich sicherlich so ein bisschen an der Struktur des Arzneimittelrechts orientiert. Also es wird zahlenmäßig natürlich festgelegt, wie viele Personen sozusagen diese Behandlung oder diese Produkte dann nutzen in Europa im Jahr. Das ist so ein bisschen auch etwas, was wir ja auch aus den USA kennen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Orphan Indication. Auch das wird definiert und ich sehe hier natürlich ganz viele Themen, die noch zu interpretieren sind. Also es ist, glaube ich, nicht damit getan, dass wir jetzt die MDCG-Guideline haben, sondern wir werden uns mit dem, wie du es eben auch schon gesagt hast, Volker, mit der Festlegung, was ist eigentlich ein Orphan Medical Device, auch noch beschäftigen müssen, zumal es da ja sicherlich auch Wettbewerb gibt. Und ein Fallstrick ist zum Beispiel, sind alternative Behandlungsmöglichkeiten im Markt vorhanden? Ja, da kann man auch mal ganz schnell gar kein Orphan Medical Device mehr sein und der Begründungsdruck ist natürlich auch hoch,
Ja,
würde ich
also
sagen.
ja, und das ist ja nicht die einzige Korrektur, die wir haben. Ne? Wir haben ja noch weitere Korrekturen, ganz aktuell. Es gibt eine Verordnung 2024 1860. Mit dieser Verordnung, jüngst im Amtsblatt veröffentlicht worden, hat man nochmal die Übergangsfristen für die IVDs verlängert. Was steckt dahinter, Marie? Du wolltest da was zu sagen.
Genau, also das ist sehr zu begrüßen, dass die endlich die Übergangsbestimmungen auch für IVD verlängert worden sind, weil es war der Fall letztes Jahr schon mit der Verordnung 2023-607 für Medizinprodukte. Jetzt war es dringend notwendig, dass auch IVD-Hersteller von einer Verlängerung der Übergangsbestimmungen profitieren können. Die Verordnung 2024-1860 hat nicht nur aber die Übergangsbestimmungen der IVDR verlängert, die Einführung von Eudamed geändert, weil es wird jetzt schrittweise eingeführt und nicht mehr als Ganze. Also das heißt, jedes Modul, sobald er funktionsfähig ist, wird auditiert und wird dann als funktionsfähig erklärt und kann dann benutzt werden oder soll dann benutzt werden von
Das ist
den
aber ja nicht so
unterschiedlichen
neu für uns,
Akteuren.
ne? Ja, das kennen wir ja schon aus Deutschland. Die Deutschen haben ja den Alleingang gemacht mit der Bekanntmachung des Bundesgesundheitsministeriums, dass zumindest mal das Modul über die ACTAS Registration in Deutschland schon gilt, obwohl es ja noch gar nicht komplett europäisch war, ne?
Genau, und ich begrüße auch diese schrittweise Einführung von Eudamed, weil endlich hat man oder wird man eine einzige Registrierung in Eudamed haben und man muss dann nicht mehr nationalen Registrierungspflichten beachten. Also das ist auch eine positive Nachricht. Was kritisch ist, ist, dass diese Verordnung auch einen Artikel 10a in der MDR und in der IVDR einführt. Und das ist eine Meldepflicht der Hersteller gegenüber der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats im Falle einer Lieferunterbrechung mit einem Medizinprodukt oder IVD. In der Verordnung heißt es, eine Unterbrechung oder Beendigung der Versorgung mit bestimmten Medizinprodukten bzw. In-vitro-Diagnostika, diese Begriffe sind noch unklar, die sind in der Verordnung nicht definiert worden. Man spricht auf europäischer Ebene jetzt von der Erarbeitung eines Fragen- und Antwortdokuments, um diese Begriffe zu definieren, um diese Pflicht dann besser zu erläutern. Ich finde das immer schade, dass der europäische Gesetzgeber nicht schafft, einen Verordnungstext so klar zu formulieren, dass man auf diese Fragen- und Antwortdokumente verzichten könnte.
Gut, das haben wir ja auch schon immer wieder diskutiert, ne? Ein Gesetz, was sich erklärt werden muss, ist für Juristen eigentlich immer nicht so besonders gelungen. Ich glaube, das Kernproblem an diesem Artikel 10a ist ja nicht nur die Frage, jeder muss melden, wenn er eine Lieferunterbrechung hat, dann werden wir ja quasi nicht mehr fertig, sondern es muss ja sein, dass nach vernünftigen Ermessen vorhersehbar ist, dass die Unterbrechung quasi einen schwerwiegenden Schaden oder eine Gefahr eines schwerwiegenden Schadens für Patienten oder die öffentliche Gesundheit bergen könnte. Und da geht es natürlich los, welches Produkt ist so wichtig oder umgekehrt, welches Medizinprodukt ist so unwichtig, als dass man sagt, nee, eigentlich für die Gesundheit ist es jetzt nicht wichtig, mein Produkt. Ist ja schon fast ein Widerspruch in sich. Ich glaube, da liegt das große Problem zu entscheiden, wann habe ich ein Medizinprodukt, was diese Wichtigkeit hat, dass ich es melden muss und wann habe ich es nicht und wann kann ich einfach die Beendigung machen, ne?
Mir geht es, oder ich tue mich sehr schwer damit, um es mal so zu formulieren, ich tue mich sehr schwer damit, eben auch diese Vorhersehbarkeit für Hersteller zu haben. Denn ich habe mir vorgestellt, wenn ich eine solche Regelung jetzt aus Herstellersicht sehe, müsste ich ja meine Organisation quasi anweisen, diese auch umzusetzen, das heißt in irgendwelchen Prozessen auch abzubilden. Dann muss ich aber auch sagen können, ab wann, in welchen Fällen genau so eine Situation eintritt. Ich kann ja vorher schon die Analyse machen, was passiert, wenn meine Produkte nicht mehr im Markt sind. Die Produkte selbst können ja unsicher sein. Die Produkte selbst können lebensrettenden Inhalt haben, was, wie Volker ja gerade schon sagte, nicht bei allen Produkten der Fall ist. Es gibt eine ganze Reihe von alternativen Produkten sicherlich oder Therapien auch im Markt. Insofern ja, frage ich mich, wie ich das als Hersteller umsetzen soll und vorhersehen kann. Das dürfte vor allen Dingen uneinheitlich sein. Das dürfte das größere Problem werden.
Ja, in die Zukunft gucken, ne? Gucken wir mal in die Zukunft. Es gibt ja auch Vorschläge, auch ganz aktuell von einem EU-Parlamentarier, Herrn Liese. Das ist ein bisschen erstaunlich, was da passiert ist. Da ist auf einmal was quergeschossen, was normalerweise dem regulären Gesetzgebungsverfahren gar nicht so entspricht. Entspricht inhaltlich aber auch viel, was eigentlich die Verbände gefordert haben, ne?
Ja, also wie du sagst, es ist eine unübliche Art, weil das Europäische Parlament verfügt normalerweise nicht um ein direktes Initiativrecht. Also das ist ein bisschen erstaunlich, dass ein Parlamentarier so einen Vorschlag dann vorlegt. Aber grundsätzlich ist diese Aktion von Herrn Peter Liese zu begrüßen, weil sie schafft Aufmerksamkeit für das Thema. Die Änderung der Medizinprodukteverordnung, das sind eigentlich gute Vorschläge, die auch, wie du sagst, von den deutschen Industrieverbänden in einem gemeinsamen Brief an das BMG, aber auch an die Europäische Kommission adressiert worden sind. Der hat das zusammen mit dem Juristen Erik Vollbrecht erstellt und die wichtigsten Punkte hatten wir auch adressiert. Dass es keine obligatorische Rezertifizierung für einige Produkte gibt, aber auch für den Rest der Produkte, die dadurch nicht betroffen sind, dass die Gültigkeit der Zertifikate auf 10 Jahre verlängert wird. Was gut ist, ist die Unterstützung auch der KMUs und natürlich auch die Verkürzung der Dauer der Zertifizierung. Das ist wichtig. Und der Hauptbegriff auch Entbürokratisierung. Da sind endlich Vorschläge von einem Parlamentarier, von Herrn Dr. Liese, enthalten, die dazu beitragen könnten, ne, um einige Inhalte
Beitragen
fortzuführen.
könnte, ne? Also das ist aber dann jetzt in die Zukunft hinein, das ist nur ein Papier. Es gibt eine Menge andere Verpflichtungen, die daneben auch noch wirken. Immer neue Pflichten für Hersteller, auch außerhalb des originären Medizinprodukterechts. Da fällt mir ein, wir haben ja noch jemanden in der Leitung zugeschaltet, nämlich Frau Rechtsanwältin Dr. Peggy Müller aus Frankfurt. Frau Kollegin Müller hat in der kommenden MPJ was über eine andere Vorgabe auf europäischer Ebene geschrieben, nämlich über die EU-Lieferkettenrichtlinie. Wir kennen in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und jetzt kommt noch aus Europa wieder was Neues dazu. Hallo, Frau Müller erstmal.
Hallo, guten Tag.
Frau Müller. Diese neue Richtlinie, wir haben ja da was Deutsches schon, aber diese neue Richtlinie ist ja eingeschränkt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, auch nicht auf jedes Unternehmen und gerade die Medizinprodukteindustrie ist ja doch geprägt durch den Mittelstand. Trotzdem hört man irgendwie immer Anwendungen von diesen Lieferketten-Sorgfaltspflichten bei einem Schwellenwert von schon 150 Millionen Nettoumsatz. Ich meine, das ist ja was, was viele Mittelständler durchaus reißen, oder wie ist das jetzt geregelt?
Also 150 Millionen Euro Nettoumsatz war die Vorgabe im früheren Gesetz. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hat sich hier aber tatsächlich noch eine Änderung ergeben, sodass wir jetzt bei einem Schwellenwert von 450 Millionen Euro gelandet sind. Ja, und Zusätzlich ist wichtig zu wissen, dass die europäische Lieferkettenrichtlinie auf zwei Faktoren abstellt. Das eine ist eben dieser Nettowert und das andere ist die Arbeitnehmerzahl. Die Arbeitnehmerzahl, die liegt bei 1000 Beschäftigten. Auch dieser Wert wurde hochgesetzt und zwar deutlich angehoben. Da sah der ursprüngliche Entwurf ebenfalls einen Anwendungsbereich schon vor, wenn 500 Arbeitnehmer beschäftigt sind.
Okay, das heißt, der Mittelstand ist dann doch aus. Ist das jetzt kumulativ? Muss ich also mindestens 450 Millionen und 1000 Mitarbeiter oder reiße ich quasi die Linie schon, wenn ich eine der beiden Aspekte habe?
Das ist kumulativ tatsächlich. Okay. Und durch diese Änderungen ist es tatsächlich so, dass schätzungsweise 70% weniger Unternehmen in den Anwendungsbereich der neuen europäischen Lieferkettenrichtlinie unterstehen, als der ursprüngliche Entwurf das vorgesehen hatte.
Das hört sich ja jetzt für die Medizinprodukteindustrie als Mittelstand ganz gut an, aber dann gibt es ja auch die Verpflichtung für die entsprechenden Unternehmen, die da reingreifen, das Ganze im Upstream und Downstream, diese neu angloamerikanischen Sachen, also Upstream und Downstream auch zu umfassen. Was ist denn damit jetzt gemeint?
Also die Sorgfaltspflichten der betroffenen Unternehmen wirken tatsächlich in zwei Richtungen. Also zum einen umfasst die Aktivitätenkette das Tätigwerden der vorgelagerten Geschäftspartner. Also das sind beispielsweise die, die mit der Gewinnung von Rohstoffen befasst sind, mit der Lieferung von Teilen von Produkten oder Ähnlichem. Auch die Entwicklung des Produkts fällt damit rein. Das ist der sogenannte Upstream-Bereich. Und auf der anderen Seite gehören eben zu dieser Aktivitätenkette auch die Unternehmen oder die Aktivitäten der nachgelagerten Geschäftspartner. Das sind solche, die im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder aber mit der Beförderung oder mit der Lagerung von Produkten zusammenhängen, die von dem verpflichteten Unternehmen durchgeführt werden. Und diesen Bereich nennt man Downstream-Bereich. Ausgenommen ist ein großer Bereich, nämlich die Entsorgung der Produkte.
Okay, und das heißt dann aber jetzt doch wieder, dass selbst wenn ich als Mittelständler nicht originär der Richtlinie unterfalle, aber möglicherweise große Vorlieferanten mich in den Fokus nehmen müssen.
Also, ja, genau. Sie werden auch als Unternehmer, selbst wenn sie nicht in den Anwendungsbereich fallen, von den großen Unternehmen in die Verpflichtung genommen werden, sodass es sich eben auch für kleinere Unternehmen durchaus empfiehlt, hier sich frühzeitig mit diesen neuen Regelungen auseinanderzusetzen.
Okay, Verträge. Wir kennen das ja aus amerikanischen Verträgen sehr häufig, dass da diverse Aspekte über Menschenrechte und was weiß ich nicht alles so drinsteht. Wenn man in Amerika einreist, muss man ja auch alles immer ankreuzen, was man alles nicht plant, in Amerika an Attentaten durchzuführen. Aber die Verträge sind dann doch immer sehr geduldig in gewisser Weise. Wie ist das denn mit der Durchsetzung der Richtlinie? Dann gibt's da schon Vorgaben, wie das durchgesetzt werden soll, kontrolliert werden soll oder Ähnliches?
Also die europäische Lieferkettenrichtlinie sieht dafür zweierlei Kontrollmechanismen vor. Zum einen wird es Behörden geben, die eben Bußgelder erlassen können und diese sind tatsächlich empfindlich. Die sind gestaffelt, können aber bis zu 5% des weltweiten Nettoumsatzes des Unternehmens ausmachen. Darüber hinaus können eben Verstöße öffentlich bekannt gemacht werden und gegebenenfalls können Unternehmen auch von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Und daneben sieht die Lieferkettenrichtlinie eine zivilrechtliche Haftung vor. Das bedeutet, dass die Unternehmen, die gegen ihre Sorgfaltsverpflichtungen verstoßen, künftig auf Schadensersatz haften. Und hier ist vorgesehen, dass dies auch durch Gewerkschaften und NGOs durchgesetzt werden können. Und damit kann die neue Richtlinie tatsächlich zu einem Game Changer werden.
Das ist natürlich spannend, wenn da Gewerkschaften und sonstige nicht unmittelbar vertraglich beteiligte Personen Durchsetzungsrechte oder Kräfte haben. Ich finde das deswegen auch ganz spannend. Ich meine, wir reden ja immer auch über den Green Deal. Letztendlich ist ja Teil der Lieferkettenrichtlinie auch nochmal Klimaschutz als wesentlicher Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrem Artikel. Heißt das, dass diese Klimaneutralität jetzt quasi durch die Hintertür für die Unternehmen eingeführt wird über diese Lieferkettenrichtlinie oder ist das doch nicht so streng zu sehen?
Also ich würde eher sagen, die Verpflichtung zur Klimaneutralität kommt nicht durch die Hintertür, sondern eher durch den Vordereingang, weil tatsächlich ein starker Fokus der Richtlinie auf den klimabezogenen Risiken liegt. Und die betroffenen Unternehmen sind verpflichtet, Maßnahmen zur Erreichung dieser Klimaneutralität zu ergreifen. Das heißt, es muss ein Klimaschutzplan verabschiedet werden. Und der muss darauf abzielen, dass die Geschäftstätigkeit der Unternehmen mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar ist. Das heißt, das ist in der Tat ein Paradigmenwechsel hier. Und im Übrigen ist es so, dass auch die Geschäftsleitung verpflichtet ist, diesen Klimaschutzplan bestmöglich umzusetzen. Das heißt, gegebenenfalls eben auch zulasten anderer Belange. Ja, also bisher war es tatsächlich so, dass Klimaschutz als oder nach der Business Judgment Rule bei unternehmerischen Entscheidungen einer von mehreren Gesichtspunkten war und die Geschäftsleitung eben Ermessensspielraum hatte. Aber hier ist es eben tatsächlich so, dass der Klimaschutz nun den Vorrang eingeräumt werden dürfte, beispielsweise vor sozialen Belangen.
Sehr, sehr spannend. Ganz lieben Dank, Frau Müller, dass Sie uns einen kurzen Einblick gewährt haben. Der Rest in Ihrem klasse Beitrag im Medizinprodukte-Journal. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Das Interview führt letztlich auch ganz schön zu einem unserer Artikel in der nächsten Ausgabe des Medizinprodukte-Journals von meinem Kollegen Justin Grapentin. Es geht hier um Vergütungsbetragsverhandlungen bei digitalen Gesundheitsanwendungen und die Erstattung durch die GKV. Mein Kollege beschreibt sehr eindrücklich und an vielen Beispielen, wie schwierig es ist für Hersteller, auskömmliche Vergütungen zu erhalten, dass da viele Vorüberlegungen notwendig sind und dass da auch Scheitern programmiert sein kann. Das kann man in dem Artikel sehr gut nachlesen.
Ja, das ist ja, man würfelt ja nicht die entsprechenden Beträge oder Erstattungsbeträge, sondern das sind ja echte Verhandlungen, ne?
Genau, und man muss natürlich da eben viel planen. Und wenn gewürfelt würde, Volker, dann glaube ich, ist das für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und des Herstellers sicherlich ein Problem. Und das kann man eben in dem Artikel auch sehr gut erkennen, wo die Probleme liegen.
Ja, man muss es, gerade DIGAs sind ja total innovativ, in der Regel relativ neu, viele Startups, die dabei sind, die solche DIGAs machen, aber die Preisverhandlung zieht sich, ne? Und wenn man dann quasi in Schiedsgerichtsverfahren gehen muss, ja, dann geht da mal locker Monate, vielleicht sogar Jahre ins Land, bis man dann zu einem Betrag kommt. Das finde ich, hat der Kollege Grapentin wirklich super aufbereitet. Ja, und zum Schluss, ich sehe mal einmal kritisch auf die Uhr, die GAS, da fällt mir ein, was wir auf jeden Fall noch nennen müssen, die KI-Verordnung. Die ist ja auch im Amtsblatt veröffentlicht worden, lange diskutiert worden. Werden wir jetzt hier in dem Rahmen heute nicht mehr erörtern können, betrifft aber auch Medizinprodukte. Wir arbeiten dran, in einer der nächsten Medizinprodukte-Journale-Ausgaben wird es auf jeden Fall einen Artikel auch zur KI-Verordnung und der Implikation für Medizinprodukte geben. Das war es von meiner Seite, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich wichtig fand. Was steht auf eurem Zettel?
Also für mich war insbesondere die Änderungen jetzt relevant. Und ich bin sehr gespannt. Ich denke, das sind immer wieder Bausteine, mit denen wir uns auch in Zukunft weiter beschäftigen. Entweder mit der Auslegung dessen, was wir schon in der Hand haben, oder mit dem Inkrafttreten dessen, was da noch kommt.
Ja, schönes Schlusswort. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Sommer. Mein Name war Volker Lücker.
Mein Name ist Heike Wachenhausen.
Marie Anton, viel Spaß beim Lesen der Ausgabe.
Viel Spaß und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.